Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Sprachfeminismus. Wenn ich es abends schaffe, mal den Fernseher vor 20 Uhr einzuschalten, dann sehe ich gerade noch so den Werbeblock, einen Teil des Werbeblocks, und da werden dann oft Medikamente vorgestellt. Und am Schluss dieser Vorstellung wird dann auch mal gesagt, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Würde ein Politiker so formulieren, der würde das anders sagen. Der würde sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin und Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin und oder Ihren Apotheker. Das würden Sie auch gleich sehen, wenn Sie die Sendung verfolgen. Wenn ein Politiker vor dem Mikrofon steht, der spricht immer nur von Bürgerinnen und Bürgern, Wählerinnen und Wählern, Rentnerinnen und Rentnern, von Gysi habe ich neulich mal gehört, Aufstockerinnen und Aufstockern. Während der ihn interviewt, der spricht genauso selbstverständlich von Wählern, Bürgern, Rentnern und weiß ich, vielleicht sogar von dem Wähler. Der Politiker folgt mit seiner Ausdrucksweise, das geht durch alle Parteien, folgt mit dieser Ausdrucksweise den ursprünglichen Forderungen des Sprachfeminismus. Die hatte zwei Forderungen. Die erste ist, Frauen sollen sichtbar gemacht werden. Man soll also nicht mehr sagen Wähler, sondern muss sagen Wählerinnen und Wähler. Sie müssen sichtbar gemacht werden und alles andere ist eine frauendiskriminierende, eine frauenfeindliche Einstellung. Frauen dürfen nicht, wie es heißt, sprachlich vernichtet werden. Eine, die zuerst angefangen hat, eine Feministin, die hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel Gewalt durch Sprache, und da Untertitel ist die Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen. In der Ankündigung heißt es, dieses Buch handelt von der Gewalt, die mit sprachlichen Mitteln gegen uns, die Frauen, ausgeübt wird. Später hat sie sich noch schärfer geäußert, aber es gibt auch Terrorisierung durch psychische Gewalt und häufig ist das Instrument der Vermittlung dieser geistigen Gewaltakte die Sprache. Mit Hilfe von sprachlichen Äußerungen durch Sprechen wird hier anderen Gewalt angetan. Das ist also die erste Forderung, also Frauen sollen auch erwähnt werden. Die zweite Forderung ist, Frauen sollen an erster Stelle genannt werden. Es gibt also Anleitungen für den geschlechtergerechten Gebrauch der Sprache. Da heißt es, es heißt nicht mehr Adam und Eva, sondern es muss heißen Eva und Adam, Isolde und Tristan. Oder man schreibt nicht mehr, dass Thomas Mann in der Schweiz gelebt hat. Als Beispiel wird angegeben, Katja und Thomas Mann lebten zeitweise in der Schweiz. Das sind also die Forderungen, die ursprünglichen Forderungen der Sprachfeministin. Es liegt ein weiter Weg bis dahin vor, denn früher wurden die Frauen ja schon erheblich mehr diskriminiert auch. Und zwar hat 1922 noch der Deutsche Anwaltstag beschlossen, mehrheitlich, Frauen sind ungeeignet für das Richter und, für Richteramt und für die Anwaltschaft. Sie hätten in der Rechtspflege nichts zu suchen. Ihre körperliche, ich zitiere, und psychologische Verfassung geht dahin, dass sie Kinder ernähren und aufziehen kann. Das rein Mütterliche ist das Charakteristische der Frau und das gibt ihr die überwiegenden Gefühlsmomente, die wir als schönen Schmuck bei ihr zu schätzen anerkennen. gerade das ist es aber, was der Jurist nicht oder nicht in dem Maße haben darf. Diese Zeiten sind längst vorbei und es gibt aber auch heute noch Diskriminierung. Gestern war hier eine sehr eindrucksvolle Lesung von uns, als ein neues Buch erschienen, von Zana Ramadani, die das, der Titel war die Verschleierung, die Gefahr der Verschleierung. Und das, bitte? Die Verschleierung, richtig, ja, die kam ich doch, haben recht, ja, die verschleierte Gefahr. Also das war sehr eindrucksvoll, wie da Frauen diskriminiert werden, noch heutzutage. Es gibt bei uns vielleicht auch, aber dass hier eine Diskriminierung vorliegt, indem man die Sprache ändern muss, also das sehe ich nicht so ganz ein. Und ich habe das eben auch im Einzelnen dann dargestellt, wie das abläuft. Und zwar, also das erste Mittel ist also die Doppelnennung, wie schon gesagt. Ich habe mal bei einem Fußballturnier zu Weihnachten, so einem Hallenturnier, habe ich mal zugeschaut und da kam zur Siegerehrung der Sportamtsdirektor und sagte, ich bedanke mich bei allen Spielerinnen und Spielern. Das waren ja nur Männer, nicht? Und die Leute guckten sich alle um. Das liegt bei dem so im Fleisch und Blut drin, alles zu verdoppeln, dass die das, also da erkennt man den Politiker. Und die Überschrift also meines ersten Kapitels ist auch ein aus der Bibel, Matthäus 26, 73, deine Sprache verrät dich. Die Sprache verrät den Politiker. Vielleicht mal ein Beispiel. Im Grundgesetz, das nicht gegendert worden ist, heißt es, oder wenn, ist geregelt, wenn das Amt des Kanzlers oder eines Ministers endet und was in der Zwischenzeit bis in Nachfolge kommt, geschieht. Das ist also so geregelt, da heißt es, auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen. Folgt man jetzt dem Prinzip der Doppelnennung, müsste es heißen, auf Ersuchen der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten ist die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler. Auf Ersuchen der Bundeskanzlerin ist oder des Bundeskanzlers ist eine Bundesministerin oder ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung ihrer oder seiner Nachfolgerin oder ihres oder seines Nachfolgers weiterzuführen. Es wird eine ganze Menge Papier verschwendet. Zum Beispiel, noch als Beispiel dafür ein Antrag der Grünen im Hessischen Landtag. Der fängt so an. Sind die Schulleiterin oder der Schulleiter ihre planmäßige Vertreterin oder ihr planmäßiger Vertreter oder seine planmäßige Vertreterin oder sein planmäßiger Vertreter und Abwesenheitsvertreterin oder der Abwesenheitsvertreter der planmäßigen Vertreterin oder des planmäßigen Vertreters gleichzeitig länger als 3 Tage abwesend, so ist die Schulaufsichtsbehörde und dann kommt erst die Regelung. Also dieser lange Vorspann. Es wird also ein Haufen Papier verschwendet und ich habe mal in einem Leserbrief an die FAZ, der auch veröffentlicht wurde, als ich den abschickte, hatte ich hinterher Bedenken gekriegt, weil ich gesagt habe, wie viele Bäume müssen sterben durch diese Papierverschwendung. Aber diese Bedenken wurden zerstreut, denn bald danach kam eine Werbung der Deutschen Bahn für diese E-Mail-Tickets. Und auf dieser Werbung war die Überschrift, ein kleiner Schritt der Umwelt zuliebe. Auf dieser Werbung war sehr einprägsam, ein großer Wald abgebildet und das wurde kommentiert, mehr Grün, weniger Papier. Und so viele Bäume könnten weiter wachsen, wenn sich alle zur E-Mail-Kommunikation anmelden würden. Ja, ich darf Ihnen vielleicht noch ein weiteres Zitat vorlesen. Und zwar hat ein Historiker mal geschrieben, anlässlich der Wiederkehr der Machtergreife von 1933. Zitat, um sich in den Kopf der Wählerinnen und Wähler von 1933 hineinzuversetzen, hilft es auch, sich an die Hysterie und die staatlichen Gewaltzuckungen während der Bader-Meinhof-Zeit zu erinnern. In der damaligen Notstandssituation waren deutsche Bürgerinnen und Bürger bereit, Regierung und Exekutive mit enormen Vollmachten auszustatten, um eine kleine Gruppe politischer Terroristen zu bekämpfen. Fällt Ihnen da etwas auf? Der spricht von Bürgerinnen und Bürgern und Wählerinnen und Wählern, aber nur von Terroristen. Obwohl die Frauen ja keine unbedeutende Rolle gespielt haben. Bader-Meinhof-Bande, Ulrike Meinhof, nicht? Frau und sehr viele andere. Man hat also gesucht nach Oder vielleicht noch dazu, also wenn es etwas negativ ist, dann wird es nicht gegendert, wie man so schön sagt. Ich habe neulich auf Berliner U-Bahnhöfen ein Schild gesehen, vor Warnung vor Betrügern. Da stand aber nicht darauf, obwohl ja die Stadtverwaltung diese andere Sprache pflegt, stand nicht darauf, Warnung vor Betrügerinnen und Betrügern. Ich habe auch noch kein Schild gesehen, vor Taschendiebinnen und Taschendieben wird gewarnt. Also wo es negativ ist, werden die Frauen nicht erwähnt. Es gibt nun andere Versuche, das zu vermeiden, diese Aufblähung der Sprache. Der Spiegel spricht von Blähdeutsch. Und zwar einmal ist es der Schrägstrich, dass man Schüler-Innen macht oder Rentner-Innen, Lehrer-Innen. Das funktioniert aber nicht überall. Bei Studenten geht das schon nicht. Da müssen sie also Student-EN zwei Schrägstriche machen. Das gleiche ist der Klammerzusatz als Ausweg. Die gleichen Probleme wie beim Schrägstrich. Favorisiert hat man deshalb das große Binnen-I im Wortinnern, also Schüler, großes I in, Student, großes I in. Kommt aus der Schweiz, ist es mal erfunden worden. Das entspricht nach dem Duden nicht der deutschen Rechtsprechung, große Buchstaben im Wortinnern. Es sei denn, das ganze Wort wird groß geschrieben. Um diesem beim Vorlesen den Problemen zu begegnen, empfiehlt man beim Sprechen den sogenannten Glottisschlack oder auch Stimmritzenverschlusslaut genannt. Hierbei wird vor dem I eine kurze Pause gemacht, die zusätzlich mit einer gleichen Handbewegung von außen und innen unterstützt wird. Letztes findet allerdings eine Grenze bei Blinden und Sehbehinderten und beim Rundfunk auch. Ein anschauliches Beispiel bietet auch die Reaktion damals des Deutschen Bundestages 100 Jahre nach den Ereignissen im Osmanischen Reich. Da gab es ja einen Antrag, eine Drucksache der Koalition mit der Überschrift Vertreibungen und Massakern an den Armeniern. In der Überschrift der Linksfraktion heißt es 100. Jahrestag des Völkermords an den Armenierinnen und Armeniern. Und bei den Grünen heißt es Völkermord an den ArmenierInnen im Osmanischen Reich. Matthäus 26, Vers 73, deine Sprache verrät dich. Andere Möglichkeit ist der Unterstrich oder was neuestens ja auch gerade wieder im Berliner Koalitionsvertrag gewesen ist, da gibt es ja keine Berliner mehr, sondern die heißen Berliner SternchenInnen. Nicht? Und dieser Stern soll zeigen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern nach Facebook gibt es 60 Geschlechter. Die haben, also ich habe die nicht alle aufgeführt, aber nur mal so ein paar Beispiele, da kommt immer wieder etwas vor mit Inter, zum Beispiel Interweib, Intersternchen weiblich, Intersternchen Mensch und oder Intersternchen nur. Die FAZ hat das überschrieben mit fehlt nur noch Inter Mailand. Andere Sachen sind ausweichende Formulierungen, Fluchtworte, zum Beispiel statt Lehrer oder Lehrerin sagt man Lehrkraft. Das würde dann also als Beispielsfall, könnte man dann nennen, wenn man von einer Lehrkraft spricht, sie sei ihrem Sohn ein guter Vater. Dann gibt es Umschreibungen, man sagt nicht mehr Landwirte, sondern in der landwirtschaftlich tätige Personen, in der Landwirtschaft tätige, die Landwirtschaft Betreibenden und so weiter. Eine weitere Sache ist, dass man gegen die Endung Mann ist. Und zwar ist das beim Diplomkaufmann noch nachvollziehbar, dass die Leute, die Frauen Diplomkauffrau heißen. Ich kenne eine Diplomkauffrau, die aber Wert darauf legt, weil es in ihrer Urkunde steht, Diplomkaufmann genannt zu werden. Aber wie gesagt, da ist eigentlich nichts gegen zu sagen. Sie müsste vielleicht heute müsste es heißen Diplom-Kauf-Sternchen, damit man alle Geschlechter erfasst. Ich hatte mal als Zuhörer einen General, den fragte ich, sagen Sie mal, wie ist es eigentlich bei der Bundeswehr mit dem Hauptmann? Was machen Sie denn daraus? Denn der Begriff Hauptfrau ist ja anderweitig besetzt. Und da sagt er, ja, bei uns heißt das Frau Leutnant, Frau Hauptmann. Oder es geht auch nicht über beim Zimmermann. Unter Zimmerfrau stellt man sich auch etwas anderes vor. Ich möchte jetzt gar nicht auf den Flachmann kommen, auf die kleine Schnapsflasche. Also das sind ja alles Dinge, oder auch die Normannen und sowas, die Völkernamen, das nur am Rande. Ich habe das im Einzelnen dann auch genannt. Eine wesentliche Sache ist die Substantivierung von Partizipien. Das hat sich durchgesetzt bei einem Begriff im Hochschulbereich. Da werden die Studenten nicht mehr Studierende genannt. Das ist aber nur im Hochschulbereich für die Studenten und Dozenten und alles, was da tätig ist. Aber die Presse und im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man eigentlich noch nur von Studenten. Und ich möchte das mal zeigen anhand eines Beispiels. Es wurde berichtet, dass in Tunesien einer von diesen Leuten Touristen erschossen hat. Das war kein Studierender, denn studierend ist man nur in dem Moment, wo man diese Tätigkeit ausübt, sondern ein Student. Es wurden in Nigeria und Kenia schlafende Studierende ermordet. Und wenn Sie also hier sehen, was hier auf der Messe, hier laufen Scharen von Lesern rum, wenn Sie sagen, das sind Lesende, da würde es so manchen Zusammenprall geben. Ja, oder machen wir mal die Nagelprobe. Also Bäcker, zum Beispiel beim Bäcker. Wenn man die Hausfrau oder der Hausmann, die den Kuchen herstellen, die sind eigentlich keine Bäckerin. Darunter stellt man sich eigentlich nur den Beruf vor. Andererseits ist der Bäcker auch nicht stets ein Backender, denn der möchte ja auch mal Feierabend haben. Also dieser Begriff Studierende ist auch nicht konsequent im Sinne der ursprünglichen Forderungen, denn da sind die Frauen ja auch nicht hervorgehoben, tauchen die ja auch nicht auf. Wir haben das auch bei Wortzusammensetzungen, dass man nicht mehr vom Studentenwerk spricht. Das sind vier Länder, inzwischen ist Berlin dazugekommen, sondern vom Studierendenwerk. Manche haben dann Studierendenausweise, Studierendensekretariat. Sie müssten dann letztlich auch sagen, ich habe es leider nicht mit, sonst hätte ich Ihnen sagen können, ja, das ist das letzte Studentenfutter hier. Das müsste ja dann auch Studierendenfutter heißen, nicht? Die totale Feminisierung hat sich hier in Leipzig gezeigt, wo nach der Grundordnung der Universität es keine Professoren mehr gibt, sondern da werden sie alle Professor genannt, Professorin genannt. Die heißen alle Professoren, auch die Männer. Eine Fußnote sagt, die Männer, die können sich auch weiterhin Professor nennen. Aber erstmal heißen sie alle Professoren. Das ist die Umkehrung des bisherigen. Man hat entgegengehalten hier in Leipzig auch die Presse, die darüber berichtet hat, Herr Professorin, hat entgegengehalten, naja, bei Auerbachs Keller in fortgeschrittener Stunde, dann kommt man ja so auf manche Ideen, worauf die Rektorin erwidert hat, wir waren nüchtern. Potsdam ist dem übrigens auch gefolgt. Eine ganz merkwürdige Sache hat sich in Berlin gezeigt, und zwar lehrt dort ursprünglich eine mit ursprünglichen Vornamen Antje, Professorin Antje Hornscheid, die aber ihren Namen dann geändert hat in Lann, um geschlechtsneutral zu sein. Und da heißt es nicht mehr Professor oder Professorin, sondern Profess X. Und die Plural heißt dann Profess XS. Also ich frage, wie man das ausspricht. Ist auch nicht. Sie möchte also nicht mit Professoren angeredet werden, sondern nur Profess X. Und er und sie ist auch weg. Die haben eine eigene Grammatik. Die Pronomen, das heißt jetzt für er und sie, heißt es jetzt nur noch X. Und Plural ist dann XS. Ich weiß nicht, wie man das im Einzelnen ausspricht. Sie haben doch möglich auch etwas andere Sachen, was man in Berlin sprachlich noch nachvollziehen kann. Das ER, also der Computer oder der Drucker, nicht, das soll hinten mit A enden. Ja, der Berliner, da bemerkt man das nicht so. Drucker oder Computer, da entfällt also auch dieser Sitz hier, gib mir mal die Salzstreuerin, nicht? Also das immer, wenn man ein A hinten macht, dann geht das ja auch noch. Ja, also, aber was dahinter steckt, das ist also sehr interessant, aber da reicht die Zeit nicht, um Ihnen das hier vorzutragen. Ein weiterer, eine sehr bekannte Feministin, hat in Konstanz gelehrt und hat da vorgeschlagen, diese Zulassungsordnung. Da heißt es jetzt nach ihren Vorschlägen, das Rektor oder das Prorektor. Und ein Angehöriges des wissenschaftlichen Dienstes oder das Leiter der studentischen Abteilung. Da müsste man also auch sagen, Steinmeier ist unser neues Bundespräsident, nicht? Unter diesen Umständen. Also Wortzusammensetzungen, wie gesagt, mit den Studentenvertretungen, Studentenwerk, das hatte ich Ihnen schon erzählt, kostet sehr viel Geld. Ist im Einzelnen auch in Baden-Württemberg hat man ausgerechnet nach den Stuttgarter Nachrichten 640.000 Euro. Das ist im All, was die Schilder müssen geändert werden, also Briefköpfe und Urkundenbucheintragungen, also alles dieses ganze Geld dazu. Deswegen hat der Spiegel auch getitelt Gender, Geldverschwender. Niedersachsen, obwohl die eine rot-grüne Regierung haben, wo das ja an sich bevorzugt wird, hat das abgelehnt. Die haben gesagt, also wir ändern das nicht. Das sind also alte Begriffe, die bleiben so weiter. Da heißt es weiter Studentenwerk und nicht Studierendenwerk. Und eine Zeitung hat getitelt, in Niedersachsen ist gegen eine Geldverbrennung. Andere Sachen, gegen was man sich wendet, dieses Mann und andere Pronomen, das kleine Mann, da gibt es inzwischen auch, steht es auch im Duden drin, da sagt man Kleinfrau. Ganz strenge, die sagen dann auch nicht mehr jemand und niemand, sondern Jefraut und Niefraut. Oder in der Geschichtswissenschaft, in der feministischen, heißt das jetzt nicht mehr History, sondern Herstory. Nun ist das ja einmal schon Quatsch, das ist ja nicht His Story. Und es kommt ja auch aus dem griechischen und lateinischen Historia. Die haben also nicht gedacht, was die Engländer mal später sprechen würden. Aber das ist also wird ernsthaft dort gesprochen. Ja, das sind so einige Ausweichmöglichkeiten. Vielleicht noch zwei Gründe, die ich hier bringe. Und das einmal ist die Bibel, die geändert wurde, die Bibel in gerechter Sprache. Da werden die heißt, gibt es nicht mehr nur mehr Apostel, sondern die heißen jetzt Apostelinnen und Apostel, Jüngerinnen und Jünger. Und auch zum Beispiel der Prophet gilt nicht in seinem Vaterland, heißt jetzt die Prophetin. Und der Prophet werden in ihrer Heimatstadt nicht geachtet. Klingt alles ein bisschen holprig. Oder ein Zitat zum Beispiel, heißt es in der Bibel, berichten will ich, was die Heilige festgesetzt hat. Sie sprach zu mir, mein bist du, ich habe dich heute geboren. Das ist jetzt keine Parodie, wenn es jetzt, früher hieß es, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also jetzt mein bist du, ich habe dich heute geboren. Der Sohn durfte nicht sein, Tochter ist aber auch doch ein bisschen zu viel, das umgeht man dann mit mein. Ob das nun geschlechtergerecht ist, naja, das ist auch noch eine Frage. Es gibt also zum Beispiel nicht mehr, heißt nicht mehr, du sollst nicht stehlen, sondern steht drin, sei kein Dieb. Entspricht genau den ursprünglichen Forderungen, sei keine Diebin, steht nicht drin, denn das ist ja negativ, nicht? Was erhalten geblieben ist, der Teufel. Gott ist, ich habe mal das erste Mal willkürlich aufgeschlagen, der Herr sprach zu Moses. Da steht jetzt drin, sie sagte zu Moses. Ja, aber beim Teufel, wieder negativ, der Teufel bleibt erhalten. In der Straßenverkehrsordnung gibt es keine Fußgänger mehr, sondern nur noch zu Fuß Gehende oder wer zu Fuß geht, keine Radfahrer mehr, sondern Radfahrende, wer Fahrrad fährt, Verkehrsteilnehmer, alles entsprechend auch. Allerdings müsste man sich auch noch grämen, dass es also auch nicht als Feministin nicht voll durchgeführt ist, denn das heißt dann an einer Stelle, Polizeibeamte dürfen Verkehrsteilnehmer anhalten zur Kontrolle. Polizeibeamte, aber nicht Polizeibeamtinnen. Ich weiß jetzt nicht, was man dann entgegen, wenn eine Frau dann das also macht, eine Polizistin da ist. Diese ganze Sache, noch eins vielleicht im Ausland kurz. Ich hatte ja gesagt, das Gespenst geht um in Europa. In Österreich ist die Nationalhymne geändert worden. Das hieß früher, Heimat bist du großer Söhne. Das heißt jetzt Heimat großer Töchter und Söhne. Und aus den Bruderchören haben sie die Jubelchöre gemacht. Ich habe also etliche Beispiele auch aus England, aus Schweden. Schweden, da hat zum Beispiel ein Mädchen, das einen Schiedsrichterlehrgang gemacht hat, die hat sich dagegen gewehrt und der Verband ist auch umgefallen und die heißen jetzt Schiedsrichtende, wobei das ja auch, was ich vorher schon gesagt habe, Schiedsrichtender ist der ja nur in dem Fall, wo er in der Zeit, wo er da auf dem Platz steht. Oder der Spieler, der auf der Ersatzbank ist, ist ja kein Spielender. Das wird er ja erst im Augenblick der Einwechslung. Ja, insgesamt oder in Frankreich hat ein Abgeordneter eine Ordnungsstrafe gekriegt, weil er die Vorsitzende als Frau, jetzt sag mal auf Deutsch, Frau Präsident angeredet hat. Und die wollte Frau Präsidentin haben. Dadurch wurden seine Diäten um 25% gekürzt. Seine Fraktion hat das zusammengelegt. Ja, die ganze Sache beruht darauf, auf der Vermischung von Genus, das ist das grammatische Geschlecht, und Sexus, das biologische Geschlecht. Jedes Substantiv hat ein grammatisches Geschlecht. Der Löffel, die Gabel, das Messer. Aber biologisch haben wir, also grammatisch haben wir drei Geschlechter oder Gattungen. Das sollte man vielleicht gar nicht Geschlecht sagen, denn die Feministinnen, wenn die Geschlecht hören, dann denken die immer nur an das eine, nicht nur an den Sexus, abgeleitet von einem anderen Vorwurf, nicht? Und während das biologische Geschlecht ja nur zwei Geschlechter hat. Und das meine ich, das ist also der Grund der Punkt, wo das praktisch nicht beachtet wird. Unsere Sprache ist also Genussystem, drei grammatische Geschlechter, zwei biologische. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen, dass, was ich in meinem Buch geschrieben habe, die Sprache dient in mündlicher wie in schriftlicher Form der problemlosen Verständigung und nicht der Durchsetzung partikulärer Interessen. Die Sprache darf nicht zur unaussprechbaren Schreibe verkommen. Der Sprachfeminismus entfernt den von ihm sogenannten Sexismus nicht etwa aus der Sprache, sondern führt ihn erst konsequent in die Sprache ein. Die Grammatik wird sexualisiert und ideologisiert zur politischen Demonstration missbraucht. Die Sprache der Politiker und des Volkes driftet auseinander, weil sich Politiker willfährig dem Sprachfeminismus anschließen. Texte werden durch ermüdende Wiederholungen aufgebläht, schwerfällig, schwer verständlich und umständlich, unnötig lang, ohne dass der Informationsgehalt zunehme. Rhythmus, Schönheit und Klarheit der organisch gewachsenen Sprache bleiben auf der Strecke. Das Sprachgefühl wirkt vergewaltigt, die Sprache wirkt oft lächerlich. Das alles lässt sich vermeiden, wenn man sich klar macht, dass die deutsche Sprache eine Sprache des Genussystems ist. Unterschieden Genus, grammatisch biologisches Geschlecht, Sexus. Treffend bemerkt Wolf Schneider, was immer die Motive, das Resultat sind Sätze, die keiner sprechen kann und keiner lesen mag. Wer dem Sprachgebrauch kein Schlupfloch lassen will, wird die Sprache ersticken. Es ist nicht möglich, ihren patriarchalischen Urstand aus ihr herauszuoperieren, ohne sie selbst dabei umzubringen. Und Ingrid Turner, Lehrbeauftragte an der Uni Wien, resümiert, dass ein Nutzen der allgegenwärtigen Beidnennung vorerst nicht erkennbar ist. Drei Jahrzehnte sprachlicher Gleichbehandlung hätten bloß unschöne Texte, aber keine gesellschaftliche Gleichstellung gebracht. Wie soll man, schreibt sie, neue Wirklichkeiten schaffen, wenn alle Wörter mit einem Holzhammer die Sprachmelodie zerstören wird? Ach, eins würde ich noch sagen, um das mit dem grammatischen Geschlecht und dem biologischen klar zu machen. Da gibt es eine schöne Schrift von Mark Twain. Und die schreckliche deutsche Sprache, gibt es jetzt wieder zu kaufen. Er weist darauf hin, dass ein Weib kein Geschlecht hat, es ist ein Neutrum. Es habe aber einen männlichen Mund, einen männlichen Hals, einen männlichen Busen, männliche Füße. Ein Mann dagegen habe eine weibliche Nase, weibliche Lippen, weibliche Schultern, weibliche Hände, eine weibliche Brust, sodass, jetzt wörtlich, in Deutschland ein Mann zwar glauben mag, er sei ein Mann, aber sobald er sich die Sache genauer ansieht, müssen ihm Zweifel kommen, er findet heraus, dass er in Wahrheit eine höchst lachhafte Mischung darstellt. Ich habe angefangen mit dem Satz, ein Gespenst geht um in Europa. Sie wissen vielleicht, das ist der Anfang des Kommunistischen Manifests. Wenn der zur Zeit 1848, zur Zeit von Marx und Engels, als das verfasst wurde, die Feministinnen das Sagen gehabt hätten, dann hätte der Schlusssatz heißen müssen, nicht Proletarier aller Länder vereinigt euch, sondern Proletarierinnen und Proletarier aller Länder vereinigt euch. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.